Wenn Toscaillas in seiner therapeutischen Praxis das Recht auf Vagabundieren einschreibt, dann geht er vom Vagabundieren aus. Arbeitet er bewusst mit der vagabundierenden Inventionskraft vor der Ordnung. Fransek Toscaillas wurde 1912 in Reus, südlich von Barcelona, geboren und hatte durch seinen Patenonkel bereits als 10-Jähriger Kontakt zur örtlichen Psychiatrie, dem Institut Pere Mata, sowie dem sehr reformorientierten Psychiater, der dort gearbeitet hat, Emilio López y Mira. Toscaillas war seit Ende der 1920er Jahre involviert in den für Europa revolutionären dezentralen Ausbau der psychiatrischen Versorgung in Katalonien. Personen, die Unterstützung benötigten, wurden zum Beispiel durch Ambulanzen nahe bei ihren Freundinnen, Familien und Nachbarn versorgt und nur wenn nötig in weiter entfernten psychiatrischen Kliniken untergebracht. Diese kormakale Psychiatrie war vor allem daran interessiert, ArbeiterInnen zu versorgen, deren psychische Erkrankungen im Kontext bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse entstanden. Katalonien hatte zu dieser Zeit eine starke anarcho-syndikalistische und kooperative Organisierung, von der auch die kommakalen psychiatrischen Praxen affiziert waren. Während der linksgerichteten Zweiten Republik von 1931 bis 1936 gelang es Katalonien, einen Zufluchtsort für viele Linke und von FaschistInnen und NationalsozialistInnen verfolgte Juden und Jüdinnen anzubieten. Einige der Geflüchteten waren Psychoanalytiker aus Wien, Berlin, Budapest und Prag. Toscaillas bezeichnete in ironischer Anspielung auf das Wien Freuds das Barcelona dieser Zeit als Petit Vienne, als kleines Wien. Inmitten dieser vor Antisemitismus und Faschismus fliehenden MigrantInnen entwickelte Toscaillas entscheidende Aspekte seines undogmatischen Denkens und seiner psychiatrischen Praxis, die er als Dekonage, als Dekoniatrie bezeichnet. Anders als bei Lacan ist hier nicht die Sprache primär, sondern der Rhythmus, die Sequenz, das Komma, der muskuläre Tonus des Körpers, die Situiertheit. Nicht die wahre Bedeutung, die sichere Wahrheit ist von Interesse, sondern die Assignifikanz, das, was nicht sofort Sinn macht, was die Ordnung unterbricht und stört, der Unsinn. Während des spanischen Bürgerkriegs von 1936 bis 1939 versuchten die katalanischen PsychiaterInnen, die dezentrale Versorgung aufrechtzuerhalten. Und Toscaillas erhielt von seinem Mentor Mira den Auftrag, die kormakale Struktur auch an der Front zu gewährleisten. Er wurde mit knapp 26 Jahren Klinikleiter in Almodóvar del Campo. Toscaillas betont immer wieder, dass vor allem in den Bürgerkriegssituationen deutlich wurde, dass die männlichen, bürgerlichen Psychiater Angst vor dem Wahnsinn hatten. In der Erschütterung der bürgerlichen Ordnung erschreckten sie darüber, dass die überlegene Arztposition nicht mehr aufrechterhalten und der Wahnsinn nicht mehr auf Distanz objektiviert werden konnte. Eine dezentrale Versorgung lässt sich deshalb, so Toscaillas, viel besser mit Bauern und Bäuerinnen, Pastoren und Nonnen, aber auch Sexarbeiterinnen gewährleisten. Laien, AmateurInnen können besser improvisieren und experimentieren. Toscaillas sucht nach diesen normalen Leuten, mit denen er in psychiatrischen Diensten zusammenarbeiten kann. Denn sie wüssten, wie soziale Beziehungen zu leben sind, wie ein gemeinsames Zusammenleben funktioniert. Dies einem auf sich bezogenen bürgerlichen Individualisten beizubringen, dauere viel zu lange. Toscaillas war seit seiner Jugend in anarchistisch-kommunistischen Gruppierungen politisch engagiert, zuletzt in der kleinen katalanischen revolutionären Partei PUM, P-O-U-M. Ist allgemein bekannt, der Bürgerkrieg wurde verloren. Im Juli 1939 verkündete Franco den Sieg, viele flohen. Toscaillas am 1. September, dem Tag, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Bei seiner Flucht über die Pyrenäen soll er so seine eigene Geschichte, zwei Bücher dabei gehabt haben, die ihn neben Freud und Marx sehr beeinflussten. Das eine ist die Dissertation von Jacques Lacan mit dem Titel De la psychose paranoïque dans ses rapports avec la personnalité von 1932. Das andere Buch, Aktivere Krankenbehandlung in der Irrenanstalt von 1929, ist von dem deutschen Psychiater und Direktor der Psychiatrie im nordrhein-westfälischen Gütersloh, Hermann Simon. Angekommen in Frankreich landete auch Tosquelles nach kurzer Zeit in einem der geflüchteten Lager, die die Franzosen im Süden des Landes eingerichtet hatten. Um den vielen spanischen RepublikanerInnen durch die dort herrschenden elenden Bedingungen deutlich zu machen, dass Frankreich anders als erhofft nur eine Durchgangsstation, eine Passage auf ihrer Flucht werden sollte. Tosquelles blieb 3 Monate im Lager Z-Fonds und war in dieser kurzen Zeit mit seinem mit ihm geflohenen Freund Jaime Sorret in der Lage, einen improvisierten psychiatrischen Dienst mit Laien einzurichten. Die psychiatrische Baracke sollte am Rande des Lagers stehen und 2 Türen haben, so seine Bedingung an den Lagerkommandanten. Eine Tür sollte vom Lager in die Baracke hereinführen und die andere aus der Baracke in die Freiheit hinaus. Denn, so Tosquelles, es ist einfacher, aus einem Konzentrationslager durch das Passieren eines psychiatrischen Dienstes zu fliehen, als es auf direkten Wege zu tun. Psychiatrie verstand er als eine Schule der Freiheit, nicht individualistisch, sondern gesellschaftspolitisch revolutionär, als Passage. Es sprach sich in der Region bis zum Leiter der psychiatrischen Anstalt in Saint-Alban im Departement Lozère herum, dass sich ein besonderer Psychiater in diesem Camp in Z-Fonds aufhielt, und bald erteilte der zuständige Präfekt Tosquelles die Erlaubnis, in Saint-Alban zu arbeiten. Zuerst nicht entsprechend seiner Erfahrung als Arzt in Katalonien, sondern als Pfleger. Wir sind im Januar 1940, im Juni besetzt Nazi-Deutschland Frankreich. Angekommen nach dem Entkommen aus verschiedenen Flucht- und Kriegsszenarien, verfügte Tosquelles in jungen Jahren bereits über profunde Erfahrungen in experimenteller und improvisierender Psychiatrie, sowie über umfassende Kenntnisse verschiedener internationaler psychiatrischer Ansätze, vor allem aus seiner Zeit in Reus und im Barcelona des Petit Vienne. Erfahrungen und Wissen, die für die PsychiaterInnen in Frankreich außergewöhnlich waren. Wie Tosquelles in Le Vécu de la fin du monde dans la folie, seiner 1948 verteidigten Dissertation betont, sind viele seiner Erfahrungen inmitten der allgemeinen sozialen Umwälzung, wie er sagt, in Europa zwischen 1936 und 1945 entstanden, als der Alltag in katastrophaler Weise von Unsicherheit, Sorge und der tiefen Erschütterung sozialer Beziehungen geprägt war. Katastrophische Erlebnisse vom Ende der Welt sind in der Psychopathologie oft jene, die von Personen erzählt werden, die an Schizophrenie leiden. Wie Deleuze und Guattari verwebt auch Tosquelles die Erfahrung der Schizophrenie mit konkreten sozialen Analysen und den Möglichkeiten für nicht katastrophische, emanzipatorische Transformationen des Zusammenlebens. Die eigenen Erfahrungen sind hilfreich für die therapeutische Arbeit mit katastrophischen Erlebnissen, wie etwa die vraie fantasmagorie, die wahren Täuschungen der Sinne, die Tosquelles selbst bei seiner Ankunft in Saint-Alban hatte. Er spricht von Renaissance, von Wiedergeburt, die über das Erlebnis der Katastrophe hinausweist. Zitat, bei der man ein anderer werden konnte, ohne aufzuhören, selbst zu sein. Devenir autre sans cesser d'être soi-même. Solche Transformationen des Devenir autre ereignen sich nie ohne soziale Beziehungen, nie ohne Beziehungen zu anderen Menschen. Es ist ein Werden, das Beweglichkeit und Wanderung impliziert, die Fähigkeit, sich selbst ins Exil zu begeben, sowie die Überwindung von mehr oder weniger geschlossenen oder vermeintlich geschlossenen Situationen. Tosquelles hatte mehrmals den nahen Untergang erlebt und diese Erfahrung in Richtung einer Wiedergeburt passiert. Wiedergeburt in Anführungsstrichen natürlich. Dieses vermutete, unmittelbar bevorstehende Sterben bezeichnet er als Depression, die ihn nicht haben verzweifeln lassen, sondern die ermöglichten den grundlegenden Optimismus in seiner therapeutischen Arbeit und auch die Affirmation in der Dekonage. Tosquelles war in Sontalbon 1940 freilich nicht nur mit seinen eigenen katastrophischen Erlebnissen konfrontiert. Durch die Besatzung, durch die Nazis flohen viele in den Süden Frankreichs, in die Zone Libre. Paul Balvé, der Direktor des in der südlichen Zone gelegenen Sontalbon, öffnete das Asyl für die Aufnahme von Geflüchteten, was, so Tosquelles, mehr als karitativ war. Denn diese Aktivität hatte große Auswirkungen auf das Krankenhaus. Die Erlebnisse vieler Geflüchteten drangen in das Asyl hinein. Zitat, ein brodelndes Leben, eine Atmosphäre der Katastrophe und der Allgegenwart des Leidens, die den authentischsten Wahnsinn angesichts der allgemeinen Panik fast lächerlich erscheinen ließen. Zitat Ende. Diese Allgegenwart von katastrophischen Erlebnissen, diese Panik vor Verfolgung und Tod, von denen nun alle in Sontalbon umgeben waren und die sich mit den Aktionen der Résistance verbanden, ließen sich nicht wegdrängen und ausschließen. Man konnte sich den katastrophalen, den katastrophischen Erlebnissen nur zuwenden. In der Aufnahme von Geflüchteten und auch dem Verstecken von Verfolgten zeigte sich der Unwille vieler AkteurInnen in Sontalbon, das psychiatrische Asyl als eine abgeschlossene Anstalt des diagnostizierten individualistischen Wahnsinns zu betrachten, der von einer vermeintlichen Normalität außerhalb weggesperrt werden konnte. Stattdessen wurden therapeutische Praxen weiterentwickelt, mit denen das Überwinden geschlossener und aussichtsloser Situationen durch Respekt und vertrauensvolle soziale Beziehungen erlernt werden konnte. Dafür musste die Institution selbst als offener Ort verstanden und aufrechterhalten werden. Und ob ein Ort offen oder geschlossen ist, hängt nicht nur von den Mauern ab. Er ist offen für die Umgebung, für das wirkliche Leben, schreibt Tosquelles. Sontalbon war 1940 eine Institution mit 600 PatientInnen, die keine der Einschließung mehr war, sondern sich bereits in einem Reformprozess befand. Joanna Massot, eine der Kuratorinnen der Ausstellung, von denen ich vorhin gesprochen habe, Joanna Massot hat daran erinnert, dass einige Frauen diesen Prozess voranbrachten. Nicht nur Germaine Balvé arbeitete ebenso wie ihr Mann, der Direktor des Asyls, als Psychiaterin in Sontalbon, allerdings informell. Sie spielte dort eine wichtige Rolle, denn sie hatte sich bereits in ihrer Dissertation in den 1930er Jahren mit den Beziehungen zwischen Kranken und Pflegenden befasst. Die institutionellen und therapeutischen Veränderungen in Sontalbon gingen in den 1930er Jahren vor allem aber auf Agnès Masson zurück, die vor Paul Balvé das Asyl geleitet und mit ihrem sozialistischen und feministischen Engagement den Reformprozess angestoßen hatte. Bereits unter Massons Leitung von 1933 bis 1936 verbinden sich Flucht, Migrationserfahrung sowie eine antifaschistische Haltung mit einer modernisierten Psychiatrie. Masson musste als Gegnerin des Faschismus aus Italien fliehen, wurde 1927 in Frankreich eingebürgert und 1933 als erste Frau zur Direktorin eines französischen psychiatrischen Krankenhauses ernannt. Sie ließ fließendes Wasser, Elektrizität, Zentralheizung installieren, neue Pavillons und eine Wäscherei bauen. Sie schaffte den Cabanon des Fous und die Zwangsjacken ab und sie organisierte mit den PatientInnen eine Bibliothek und ein Kino. Bald nach Tosquelles Ankunft wurde Lucien Bonafé Direktor in Sontalbon. Mit ihm übernahm 1942 ein linker Antifaschist die Leitung der Institution. Seit den 1930er Jahren verstand sich Bonafé als Surrealist und öffnete Sontalbon für Intellektuelle und KünstlerInnen und machte es zum Zufluchtsort für Juden und Jüdinnen sowie Widerstandskämpferinnen der Résistance. Sontalbon wurde zum vielfältigen Asyl und hörte auf, ein einfaches Krankenhaus zu sein. Zwischen Gästen, Geflüchteten und PatientInnen fand ein wechselseitiger Austausch statt. Was drinnen und was draußen war, war nicht mehr klar zu unterscheiden, was nicht als eine Auflösung des Asyls oder ein Niederreißen der Mauern misszuverstehen ist. Sich auf schräge Weise verwandt machen. Es gibt eine Stelle, in der Tosquelles von seiner Amme spricht, wo sich in der Leichtigkeit der Erzählung einige Aspekte wiederfinden, wie er Versorgung, Austausch und die Bedeutung des Vagabundierens denkt und was queer im Zusammenhang mit Tosquelles bedeuten kann. Zitat. Ich machte eine Reihe von Steh- und Gehversuchen, eher bei meiner Amme als bei mir zu Hause. Sie war eine Bäuerin, die außerhalb der Stadtmauern von Reus weniger als einen Kilometer entfernt wohnte und das Gemüse und Obst von ihrem Hof auf dem Markt in Reus verkaufte. Ich wurde nicht von meiner Mutter gestellt. Was soll's? Die Dinge sind, wie sie sind. Weil meine Amme, deren Sohn gerade gestorben war und die mich deshalb wie eine echte Mutter aufnahm, gab es Katzen und Hunde und sogar einen Esel oder ein Pferd. Sie wissen, dass es sich dabei um Tiere handelt, die auf allen Vieren laufen und mir daher nicht lange als Vorbild dienen konnten. Mir war es viel wichtiger, auf zwei Füßen zu stehen. Die Verhältnisse, in denen Toscaeus lernt, auf seinen beiden Füßen zu stehen und zu laufen, sind nicht die der leiblichen Familie. Mit der Ernährung durch die bäuerliche Amme werden die bürgerlichen Familienkonstruktionen von Anfang an gesprengt. Die Mutter ist nicht die Primärversorgende, die Amme wird zur weiteren Mutter. Toscaeus hat also mehrere Mütter. Zugleich werden durch die vielfältige Sorge Klassenunterschiede neu verwoben. Nicht nur die der Versorgung mit Nahrung und Zuwendung, sondern auch durch die trauernde Sorge der Amme um ihren Sohn. Nur weil sie ihn verloren hat, vielleicht spielt die höhere Kindersterblichkeit bei der ärmeren Landbevölkerung eine Rolle, kann sie ein anderes bürgerliches Kind versorgen und auf eine besondere Weise verwandt machen. Die zweite Mutter lebt jenseits der Stadtgrenze, die für die verschiedenen Versorgungsverhältnisse passiert werden muss, wenn das Kind zur Amme aufs Dorf kommt und wenn die Bäuerin ihr Gemüse auf dem städtischen Markt verkauft. Verschiedene Versorgungs- und Austauschverhältnisse sind in die Umgebung eingelassen, verbunden mit dem Austausch von Nahrung auf dem städtischen Markt und an der Brust, der ökonomisch, physisch, psychisch zugleich ist. Eine weitere Dekonstruktion der ödipalen Familie ereignet sich durch die umfassend solidarische Verschwisterung. Ich hatte keine Geschwister, so Toscaeus, ich habe sie erfunden. Und deshalb kann ich sie, meine Damen und Herren, als meine Geschwister betrachten. Die ganze Welt kann mein Bruder sein. Zitat Ende. Blutverwandtschaft spielt keine Rolle. Wie es nicht nur die eine Mutter gibt, gibt es auch nicht den einen Vater. Zitat, ich habe von Anfang an mindestens zwei oder drei Väter gehabt. Meine Mutter hat mich nicht nur den anderen Toscaeus vorgestellt, sondern sie hat mich auch meinem Patenonkel vorgestellt, der ihr Bruder war. Auf einem Treffen von Psychiatern in Paris spricht Toscaeus einmal von Polyvätern und kommentiert diese Situation. Es gab Kollegen schlimmer als pflichtbewusste Katholiken. Die sagten, es gibt nur einen Vater. Ich antwortete, mehrere Väter. Deshalb kann ich auch mit Leichtigkeit von einem zum anderen passen. Und weiter. Ich glaube, ohne meine Beziehung zu meinem Vater zu sehr zu idealisieren oder die Gewalt des Ödipus zu leugnen, dass ich immer der Freund meines Vaters war. Mein Vater war immer mein Freund. Toscaeus ersetzt die ödipale Familie nicht nur durch ein weitläufiges Verwandtmachen, sondern auch das Vater-Sohn-Verhältnis durch Freundschaft. Die Vaterfigur ist keine Autorität mehr, weder eine familiale noch eine gesellschaftliche. Der Vater wird zum enthierarchisierten Komplizen. Vervielfältigt und auf Augenhöhe ist so kein Patriarchat zu machen. Toscaeus dekonstruiert hier Freud und Lacan zugleich. Der Vatermord wird überflüssig, der symbolische Vater fällt in sich zusammen. Das Prinzip des einen wird zurückgewiesen und damit jede einheitliche, homogene, normative Identitätsbildung. Dieses queere Setting ist in hohem Maße politisch. Mit dem Fokus auf Multiplizität sind nicht nur heteronormative familiale Geschlechtseindeutigkeiten aufgebrochen, zugleich sprengt Toscaeus die liberale bürgerliche Trennung zwischen privat und öffentlich, mitsamt ihren geschlechtsspezifischen Zuordnungen. Mit der Mannigfaltigkeit kann das Passieren, die grenzüberschreitende Migration, das Vagabundieren zum zentralen Thema werden. Die Subjektivierung, die Toscaeus in diesen Fabulierungen entwirft, bewegt sich in Verbundenheit mit FreundInnen, in einem Verständnis von grundlegender Solidarität. Passt zwischen verschiedenen Ordnungen, dekonstruiert, zersplittert die eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, verunmöglicht Heimeligkeit und bleibt deswegen in einer erweiterten, potenziell befreundeten, kooperativen und transversalen Umgebung. Diese fundamentale Dekonstruktion der heteronormativen Familie in eine erweiterte, verschwisterte Verwandtschaft, Donna Haraway hat von Otkin gesprochen, ist die Grundlage von Toscaeus politischer und therapeutischer Praxis. Und noch über diese Umgebung der vielen Väter, vielen Mütter, vielen Verwandten hinaus lernt man laufen nicht durch eine Identifikation mit den Erwachsenen. Auch nicht mit anderen Kindern, sondern mit Hühnern. Tosqueyas erinnert sich in L'Enseignement de la Folie an das Federvieh im Hof, seine Amme. Zitat. Das erste Tier, das mir sehr geholfen hat, aufrecht zu stehen und zu gehen, war ein Huhn. Oder besser gesagt, Hühner. Ich lief so schnell ich konnte hinter ihnen her. Sie standen auf ihren zwei Pfoten und pickten, vagabundierend, überall dort, wo es Körner und gelegentlich auch viele kleine Steinchen gab. Wenn die Hühner mit den Flügeln flatterten, dann nie, um weit oder hoch zu fliegen. Ich glaube, dass das ein Hinweis auf meinen mäßigen Ehrgeiz ist. Nebenbei bemerkt, als ich zum ersten Mal herumtollte, interessierte mich der Unterschied zwischen Hennen und Hähnen nicht. Beide waren Hennen. Vielleicht ist es auch das winzige Volumen von Gersten- und Weizenkörnern, dem ich mein anhaltendes Interesse an den kleinsten, alltäglichsten Dingen, den Nichtigkeiten, den Petit Rien verdanke, die für das Leben und das Überleben eines jeden Menschen unerlässlich sind. Vor der Ordnung. Es sind die Armen und Besitzlosen, die im Land herumstreichen. Landstreicher werden sie im Deutschen genannt. Das deutsche Verb streichen wird bereits im 16. Jahrhundert als faul, ohne Beschäftigung herumstreichen verwendet. Oft ohne festen Wohnsitz gelten die Herumziehenden als unstet, auch im Sinn von instabil. Und zugleich wird ihnen eine undisziplinierte, Zitat, eine wilde Unabhängigkeit und Freiheit zugeschrieben. Sie streichen durch die Umgebung der Sesshaften und deren bürgerlich-kapitalistische Ordnung. Sie finden sich in ungefügiger Freiheit vor der Ordnung. Vor allem in Deutschland werden die, die man als Irre bezeichnet, im 16. Jahrhundert aus den Städten verjagt. Im 17. Jahrhundert begann man damit, die Wahnsinnigen zu internieren, und zwar zusammen mit den armen Ungefügigen vor der Ordnung. Man mischt die Irren mit einer Bevölkerung, so Foucault in Wahnsinn und Gesellschaft, mit der man ihnen eine Verwandtschaft zugesteht, eine Verwandtschaft des Vagabundierens. Die verwandten Vagabundierenden, die Armen und die Irren, werden kriminalisiert, verfolgt und eingesperrt. Am Beginn des Industriekapitalismus gelten sie alle als arbeitsscheu und unproduktiv. Auch die Irren werden in die Verfolgung des Müßiggangs mit einbezogen, so Foucault. Sie werden der sozialen Nutzlosigkeit bezichtigt. In Frankreich steckt man alle MüßiggängerInnen in Arbeitshäuser. Der Zwang zur Arbeit setzt sich durch. Auch in England und Deutschland wird im 18. Jahrhundert die Repression gegenüber den Vagabundierenden mit Nützlichkeit legitimiert. Als Ausschluss wird ausgebeuteter Einschluss. Die Arbeitskraft soll nun auch in den Internierungshäusern, errichtet nicht selten an den industrialisiertesten Punkten des Landes, produktiv gemacht werden. Zudem soll die Einsperrung in Zeiten von Arbeitslosigkeit gegen Agitation und Aufstände schützen. Zum Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt man dann die Notwendigkeit, den Geisteskranken eine besondere Pflege zu geben, sich in besonderem Maße um sie sorgen zu müssen. Doch es funktioniert nicht mit diesen Internierungshäusern für alle Vagabundierenden. Anfang des 19. Jahrhunderts verschwinden sie schließlich, weil sie als Gefängnisse des Elends gelten. Viele dieser Häuser werden später als Psychiatrien genutzt. Die soziale Frage musste anders beantwortet werden. Foucault zitiert einen Frederick Morton Eden, der sich am Ende des 18. Jahrhunderts darüber beklagt, dass Vagabundierende, Zitat, wie Wilde leben, ohne verheiratet, begraben, getauft zu sein. Und diese ausgelassene Freiheit ist schuld daran, so Eden, dass so viele Menschen Gefallen am Vagabundieren finden. Zitat Ende. Offensichtlich ist das Vagabundieren auch mit nichtbürgerlicher Vergeschlechtlichung und Sexualität verbunden, mit dem Ungezähmten, Undisziplinierten, mit dem, was in diesem Sinne wild ist, schräg, fremd und queer, mit nicht-identitären Lebensformen. Es ist eine Praxis vor der Ordnung. Ganz wesentlich hat das Vagabundieren mit der Verweigerung von Arbeit und damit mit Besitzlosigkeit zu tun. Vagabundierende sind das Gegenteil der Anständigen, der normalen Leute. Wenn Tosqueyas in seiner therapeutischen Praxis das Recht auf Vagabundieren einschreibt, dann geht er vom Vagabundieren aus, ohne es bändigen zu wollen. Ganz im Gegenteil, arbeitet er bewusst mit der vagabundierenden Inventionskraft vor der Ordnung. Deshalb spreche ich von vagabundierender Psychiatrie, als einer Psychiatrie, die das Vagabundieren der Armen und der Irren gleichermaßen berücksichtigt und sie ontologisch, zeitlich sowie räumlich vor der Ordnung situiert. Hermann Simon. Ich möchte den Gedanken weiterführen, dass vagabundierendes Herumirren kriminalisiert, durch Arbeitszwang, Nützlichkeitsdiskurs und Produktivität gebändigt und beruhigt wurde. Erinnern wir uns, dass Keyes hat 1939 bei seiner Flucht über die Pyrenäen nicht nur Lacans Dissertation bei sich, sondern auch Hermann Simons aktivere Krankenbehandlung in der Irrenanstalt. Das Buch erschien 10 Jahre zuvor, 1929, und ist die Beschreibung des systematischen Einsatzes von Ergotherapie in der Psychiatrie. Der deutsche Psychiater Simon, geboren 1867, weiß, dass die Beschäftigungsbehandlung, wie er es selbst nennt, bereits seit Jahrhunderten, wie er sagt, praktiziert wurde. Er kritisiert, dass Arbeit als Therapie durch die seit Ende des 19. Jahrhunderts dominante Dauerbettbehandlung und Dauerbäder in den Hintergrund getreten war. Entlassungen wurden massiv erschwert, lebenslange Anstaltsaufenthalte waren die Regel. Das Besondere an Simons Kritik dieser auf Bett und Bad konzentrierten Anstaltsfürsorge ist, dass er das sogenannte Anstaltsmilieu für Hospitalisierung und das Entstehen chronischer Krankheiten mitverantwortlich macht. Die langdauernde Bettlage, schreibt er, führe zu geistiger Isolierung, zum Verlust der geistigen Regsamkeit, Simon, zum Stumpfsinn, zur geistigen Verödung. Er spricht von Krankheitserscheinung des Anstaltsbetriebs und davon, dass für die Institution selbst eine Therapie gefunden werden muss. Eine Milieutherapie. Er versteht Therapie als Umweltgestaltung, weil die unmittelbare Umwelt Auswirkungen auf die Krankheit habe. Deshalb brauche es eine freundliche und heitere räumliche Umgebung. Aber auch die lebendige Umgebung durch Ärzte und Pflegepersonal beeinflusst die Stimmung und das Krankheitsbild der PatientInnen. Als Alternative zur klinischen Psychiatrie entwickelt Simon über Jahrzehnte hinweg die aktivere Krankenbehandlung, sowohl durch therapeutische Gestaltung des Anstaltsmilieus, das heißt der Institution als Umgebung, als auch durch systematische Ergotherapie. Eher zufällig und aus der Not heraus kann er damit 1905 beginnen, als er die westfälische Anstalt in Warstein übernimmt, die zwar nach seinen Wünschen errichtet wurde, allerdings noch nicht fertig ist, als er als Direktor antritt. Aufgrund mangelnder Arbeitskräfte setzt Simon mehr improvisiert als zielgerichtet PatientInnen zur Fertigstellung der Anstalt ein, vor allem für Erd- und Gartenarbeiten. Nach kurzer Zeit wird klar, der verstärkte Arbeitseinsatz verbessert das Anstaltsklima erheblich. Die Atmosphäre wird viel ruhiger und geordneter, schreibt er. Die PatientInnen sind weniger gewalttätig. Bisher eher abwesende Kranke werden regsamer und aufmerksamer. Als Simon die Warsteiner Anstalt kurz vor dem Ersten Weltkrieg verlässt, sind 90% der PatientInnen regelmäßig beschäftigt. Aus den improvisierten Arbeitseinsätzen entwickelt Simon im Laufe von 2 Jahrzehnten ein systematisches therapeutisches Konzept. Erst in den 1920er Jahren beginnt er damit, seine Erkenntnisse in philosophische, erziehungswissenschaftliche und biologische Erklärungsansätze einzuordnen. Simon nimmt am Ersten Weltkrieg teil und führt ein Kriegstagebuch, aus dem seine konservative Haltung bereits deutlich wird. Er bedauert beispielsweise, dass, Zitat, immer nur die Besten fielen und die Minderwertigen übrig bleiben. Nach Kriegsende übernimmt Simon 1919 die neu gebaute Provinzheilanstalt Gütersloh und kann nun erstmals sein therapeutisches Konzept, Zitat, unter laborähnlichen Bedingungen in die Praxis umsetzen. Er kann die Anzahl der PatientInnen regulieren und die Mitarbeitenden gezielt auswählen, damit seine aktivere Krankenbehandlung überhaupt institutionell möglich wird. Denn die gesamte Einrichtung muss systematisch in die neue Milieu- und Arbeitstherapie eingebunden werden. Alles ist auf Simon als Direktor ausgerichtet. Er hat kein Interesse, Hierarchien abzubauen, sondern will vor allem Ruhe und Ordnung schaffen, indem die Kranken aus therapeutischen Zwecken zu Tätigkeiten aktiviert werden. Jeder wird individuell nach ihrer oberen Grenze von Leistungsfähigkeit für ein 5-stufiges Schema von einzelnen Beschäftigungen eingeordnet. Durch die volle Ausnutzung der Kräfte, so Simon, soll allmählich die Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen gesteigert werden. Simon verändert mit seiner aktiveren Krankenbehandlung die Rolle von ÄrztInnen und Pflegenden und vor allem die psychiatrische Therapie auch deshalb grundlegend, weil er die gesamte Anstalt und das ärztliche Denken nicht an Krankheit ausrichtet, sondern an dem verbliebenen Vermögen der sogenannten gesunden Person. Den PatientInnen sollen tendenziell die gleichen Pflichten und Verantwortung wie Gesunden zugetraut werden. Die PatientInnen sollen sozial geheilt und durch eine wiedererlernte nützliche Selbstführung geordnet in die soziale Gemeinschaft wieder eingeführt werden. Eingefügt. 1924 wird Simons Ansatz durch einen Vortrag auf der Jahrestagung des Deutschen Vereins für Psychiatrie in Innsbruck bekannt. Viele KollegInnen reisen daraufhin nach Gütersloh. 1927 lässt sich bereits von einer internationalen Berühmtheit der Gütersloher Anstalt und einer weitgehend positiven Rezeption des Simonschen Modells als epochalen psychiatrischen Ansatzes sprechen. Ab Mitte der 1920er Jahre im Sozialstaat der Weimarer Republik wird die mehr und mehr auf Entlassung ausgerichtete Simonsche Praxis zum Teil eines differenzierten psychiatrischen Versorgungsmodells mit offener Fürsorge, also ambulanten Versorgungsstellen und Familienpflege. Das Ziel, zumindest für die männlichen Patienten, ist die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Damit werden die Pathologisierten durch die Ergotherapie dreifach produktiv. Zum einen als Arbeitskraft in der Anstalt, dann entlasten sie die Anstalt und das Gesundheitssystem durch schnelle Entlassung. Und schließlich wird der Arbeitsmarkt durch teilweise handwerklich ausgebildete billige Arbeitskräfte erweitert. Simons Modell ist erfolgreich und auf Drängen von Kollegen legt er 1929 sein Buch Aktivere Krankenbehandlung in der Irrenanstalt vor. Der erste Teil zur Arbeitstherapie ist der Wiederabdruck eines längeren Aufsatzes von 1927. Der zweite Teil geht weit über die Beschreibung der Arbeitstherapie hinaus. Er ist doppelt so lang wie der erste und ordnet das Modell in biologistische Zusammenhänge ein. Simon versteht die Psychiatrie nun als, Zitat, angewandte Biologie und angewandte Logik und verknüpft psychiatrisches Handeln mit einer, Zitat, allgemeinen Entwicklung der menschlichen Kultur und Zivilisation. Er formuliert klar, die Wurzel allen Übels liegt in der Untätigkeit. Müßiggang ist nicht nur aller Laster, das heißt aller unsozialen Eigenschaften, sondern auch der Verblödung Anfang. Leben ist Tätigkeit. Zitat Ende. Simon verbindet Arbeit, Gesundheit und Leben. Der Sinn des Lebens ist Tätigkeit, Müßiggang und Arbeitsunfähigkeit sind unsozial und damit eigentlich kein Leben. Diejenigen, die zur Ergotherapie nicht taugen, werden als das Kranke, das Schwächliche der Gesellschaft markiert. Simon betont den, Zitat, Kampf ums Dasein, die Fortpflanzung des, Zitat, biologisch Stärkeren. Er schreibt, die Umwelt reagiert mit erbarmungsloser Logik auf jede Schwäche, jede Unzweckmäßigkeit mit der Vernichtung des Lebens. Der Arzt kämpft gegen das sogenannte Kranke, das sogenannte Unsoziale und dient der Sicherung der gesunden menschlichen Existenz. Gewalt gegen Kranke und das Verweigern jeglicher Hilfeleistung erfährt so eine vermeintlich positive biologistische und sozialdarwinistische Begründung. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre zeigte sich Simon zunehmend mit einer völkisch-nationalen Gesinnung. Sein Denken, so Bernd Walter, war Teil und Reflex einer dominant werdenden biologistischen und rassenhygienischen Weltauffassung, die nicht zuletzt unter deutschen Psychiatern sehr verbreitet war. Simon forderte in Zeiten der Weltwirtschaftskrise und verschärfte Austeritätspolitiken zunächst die Reduktion sozialstaatlicher Leistungen für die als krankhaft Diffamierten. 1929 hielt er, um, Zitat, der großen Gefahr für das Volk entgegenzutreten, Zitat, die Sterilisation in möglichst weitem Umfang, Zitat Ende, für angebracht, allerdings auf freiwilliger Basis. Eugenische Positionen fanden Ende der 1920er Jahre noch keine Mehrheit bei den Anstaltspsychiatern, auch nicht bei Simon. Zuvor eingebunden in die vielfältigen Versorgungsinfrastrukturen des Weimarer Sozialstaats, äußerte er sich nun sehr kritisch gegenüber wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und unterstrich die Notwendigkeit, statt der Versorgung die selbstverantwortliche biologische Leistungsfähigkeit zu fördern. Simons Denken zeigt, dass sich biologistisch-sozial-darwinistisches Denken problemlos mit fundamentalen Reformansätzen verbinden ließ und in den Krisenjahren Ende der 1920er Jahre ins rassenhygienische Gedankengut kippte. Anfang der 1930er Jahre näherte sich Simon eugenischen Ideen. Seine Losung war nun, Volk werde hart. Die Versorgung der Schwachen setzte er mit dem Zitat Untergang der Kultur gleich. Die Überlebensfähigkeit des Volkes in Anführungsstrichen galt als primär gegenüber den Bedürfnissen der Einzelnen. Belegt ist zudem, dass Simon von Hitler überaus begeistert war und die, Zitat, NS-Machtergreifung als Gegenrevolution gegen Marxismus und Weimarer Parteienstaat, in Anführungsstrichen, begrüßte. 1934 ging er in den Ruhestand. Tosquelles Bezüge auf Simon. In seinem Buch Le Travail Thérapeutique en Psychiatrie von 1967 äußert sich Tosquelles ausführlich zur aktiveren Krankenbehandlung von Simon. Tosquelles ist vor allem davon inspiriert, dass Simon die aktivere Therapie auf das gesamte Ensemble des Krankenhauses und alle Attitüden des medizinischen und Pflegepersonals ausdehnt, dass er die Aktivitäten der gesamten Institution einbezieht, die Eigenaktivität der Kranken berücksichtigt und sie nicht wie üblich als verantwortungslos betrachtet. Verantwortung ist für Simon der nicht moralische Austausch mit der Umgebung. Tosquelles sieht Simon ganz klar als Wegbereiter der institutionellen Psychotherapie. Was Tosquelles entschieden zurückweist, ist Verantwortung als ein biologisches Erfordernis zu betrachten. Sein ganzer Bezug auf Simon basiert auf der Herausdestillation des biologistischen Denkens aus der Praxis der Ergotherapie und dem Verständnis von Umgebung, von Entourage. Denn wenn Tätigkeit und Arbeit als biologisch betrachtet werden, führt das, so macht Tosquelles sehr deutlich, Zitat, bekanntlich direkt oder indirekt zum Mord. Und das war bei den Kranken in Deutschland der Fall. Diese Kranken waren einfach nur biologische Wesen, also Tiere, die dem biologischen Gesetz des Milieus unterworfen waren. Die Geschichte ist zu jung, als dass wir sie vergessen könnten. Zitat Ende. Was Tosquelles begeistert, ist, dass Simon sieht, dass die Institution krank machen kann, dass die Symptome der Kranken von der Umgebung des Krankenhauses, also von der institutionellen Krankheit, kommen können. Folglich, so Tosquelles, muss man, um die Krankheit versorgen zu können, zunächst die Institution und die Nachbarschaft, le quartier, analysieren und versorgen. Man muss, Zitat, das zwischenmenschliche Umfeld, das Milieu einbeziehen, das sie, die Kranken, umgibt und von dem sie abhängen. Zitat Ende. Die Entourage, die Umgebung und die Nachbarschaften bestehen demnach aus sozialen und ökologischen Beziehungen, aus Austausch und Affizierungen. Sie bilden das Milieu, das nicht einfach um jemanden herum ist, das nicht einfach jemanden umkreist. Und es ist auch nicht einfach wechselseitig relational. Die Krankheit entsteht im Milieu, das heißt, sie ist situiert. Sie hat einen Ort, un lieu, und sie entsteht inmitten dieses Ortes. Sie ist durchdrungen von den sozialen Verhältnissen, menschlichen und nichtmenschlichen. Die Umgebung ist produktiv, sie konstituiert. Sie kann krank machen und sie kann unterstützen, heilen, sorgen, ermächtigen. Für Tosquelles geht es bei der Ergotherapie deshalb auch Zitat, nicht darum, die Kranken arbeiten zu lassen, um dieses oder jenes Symptom zu verringern. Es geht darum, die Kranken und das Pflegepersonal arbeiten zu lassen, um die Institution zu pflegen. Soignier. Damit die Institution und das Pflegepersonal aus erster Hand erfahren, dass die Kranken menschliche Wesen sind, die immer für das, was sie tun, verantwortlich sind. Zitat Ende. Die Institution darf kein Ort sein, an dem in stumpfer Wiederholung Tätigkeiten ausgeführt werden. Kein Ort, der festbindet, streng verriegelt ist, bürokratisch, in der Ordnung erstarrt. Die Institution ist auch kein Ort und keine Struktur, die umsorgt wird. Die Sorge umgibt die Institution nicht einfach. In Tosqueas Verständnis von soigner l'institution besteht die Institution aus Bewegung, ist dynamisch. Deshalb trifft soigner l'institution nicht genau, um was es hier geht. Es ist das Ensemble der Sorgebeziehung, die jede einzeln und gemeinsam instituieren, die das entstehen lassen, die das schaffen, was Institution genannt wird. Es ist die Sorge, die instituiert, die hervorbringt. Deshalb spreche ich von instituierender Sorge. Von einer Sorge, die erfinderisch ist, die unentwegt und immer wieder anders, in Wiederholung und Ereignissen, in diskontinuierlicher Renaissance instituiert. Ausgangspunkt instituierender Sorge ist die nicht zu unterbindende Zirkulation von Affizierungen. Der Austausch mit und die Bewegung durch soziale und ökologische Umgebungen. Die Zirkulation von Affizierungen ist unbändige Bewegung. Sie ist wie das Vagabundieren vor der Ordnung. Sie ist nicht jenseits des Milieus, sondern verweist auf dessen Dynamik. Das Besondere der therapeutisch instituierenden Sorgepraxis ist, dass sie sich um das Vagabundieren und die Affizierung sorgt, ohne sie bändigen oder in Ordnung bringen zu wollen. Im Vagabundieren und in den Affizierungen wird Ungefügigkeit präserviert, gefördert, produziert, prozessiert. Die therapeutisch instituierende Sorge ist eine geografisch diffundierende Praxis. Sie ist selbst eine vagabundierende Psychiatrie, die sich in unterschiedlichen Phasen verschieden entwickelt und im revolutionären Katalonien Kormakale Psychiatrie, in Sontalbon Geopsychiatrie und später in Frankreich Sektorpsychiatrie genannt wird. Bevor irgendeine individuelle Kur begonnen wird, wird die Umgebung behandelt, schreibt Guattari 1976 über die Praxis von Sontalbon. Das Ziel ist nicht Ruhe, Ordnung und Hierarchie. Auch das ist ein gravierender Unterschied zu Simon, sondern der soziale Austausch und die Zirkulation der Affizierungen, die geprägt sind von Selbstverwaltung und Kooperation. Wie im von den PatientInnen organisierten Club Balvé, um den sich in Sontalbon viele kulturelle Aktivitäten abspielen. Tosqueas beschreibt in dem langen Interview in Politique de la Folie, und jetzt ein langes Zitat zum Abschluss. Der Mensch ist ein Typ, der sich von einem Platz zum anderen bewegt. Er kann nicht die ganze Zeit am selben Ort bleiben. Das heißt, der Mensch ist immer ein Pilger, ein Typ, der woanders hingeht. Das Wichtigste ist der Weg. Der Club war ein Ort, an dem sich die Menschen, die aus den verschiedenen Quartieren des Krankenhauses kamen, treffen konnten und Beziehungen zu Unbekanntem, Ungewöhnlichem, manchmal Überraschendem aufbauen konnten. Von diesem Moment an blieben ihre Reden und Handlungen nicht mehr auf das Leben innerhalb des Quartiers fixiert. Deshalb ist es so wichtig, wie man in Laborde sagt, dass es eine Freiheit gibt, herumzulaufen, dass man von einem Ort zum anderen gehen kann. Ohne dieses Vagabundieren, dieses Recht auf Vagabundieren, kann man nicht von Menschenrechten sprechen. Das erste Menschenrecht ist das Recht auf Vagabundieren. Der Club war ein Ort, an dem sich die Vagabundierenden treffen konnten. Der Ort einer Praxis und einer Theoretisierung des Vagabundierens, des Austauschs, der Dekonstruktion, Rekonstruktion. Man muss sich erst von irgendwo trennen, um woanders hinzugehen, sich zu unterscheiden, um anderen, den Elementen oder den Dingen zu begegnen. Zitat Ende. Während Simon in den 1930er Jahren immer antidemokratischer wird, drehte sich im diffundierenden Sondalbon alles um therapeutische Praxen zur demokratischen Mitbestimmung und Partizipation. In der Dekoniatrie mussten PatientInnen Einfluss auf ihre Aufenthalts- und Pflegebedingungen nehmen können. Jeder PatientIn musste es möglich sein, eine, Zitat, klare Vorstellung von seiner Arbeit als Teil der Gesamtheit von Arbeiten zu haben, die für sich genommen das Aktivste in dieser echten institutionellen Therapie darstellen, schreibt Tuskegee. Ständig müssen die materiellen und sozialen Mittel für die institutionelle Psychotherapie geschaffen werden. Ergotherapie ist dann nie einfach Beschäftigung, sondern, Zitat, die Wiedergewinnung und Umwandlung von irgendetwas in etwas Nützliches. Auch die Nützlichkeitskomponente übernimmt Tuskegee von Simon, subvertiert sie und wendet sie zugunsten der vagabundierenden Psychiatrie. Eine Praxis des Reparierens, des Wiederverwertens von Abfällen und Abfallmaterialien. Vor allem die Jungen tun das, schreibt er. Zitat, sie kaufen Trödel auf dem Flohmarkt und bauen Fahrräder. Das erste Fahrrad brauchte fast ein Jahr, um zu fahren. Die nächsten waren etwas schneller. Wir warten nicht darauf, dass die Verwaltung alle Werkzeuge kauft, sondern stellen sie selbst her. Zitat Ende. Kooperatives sorgendes Instituieren will keinen Ort der Freiheit schaffen oder den Wahnsinn befreien. Wenn Tuskegee von einer Schule der Freiheit spricht, steht nicht das Erlernen eines Lebens in Freiheit, eines Lebens draußen im Fokus, nicht die Eingliederung in einen Arbeitsmarkt, nicht das Funktionieren in der kapitalistischen Ordnung. Leben ist nicht Arbeitsfähigkeit, nicht hierarchisiert durch Zugehörigkeit. Es ist Vielfalt, viele Väter, viele Mütter, making Otkin. Kooperative Freundschaften, kooperatives, sorgendes Instituieren ermöglicht Prozesse, in denen Freiheit neu formuliert, als vagabundierende Freiheit neu erfunden wird. Ein psychiatrisches Asyl muss, gerade weil es den Wahnsinn nicht als eine Krankheit betrachtet, die von den gesellschaftlichen Verhältnissen isolierbar ist, eine Passage ermöglichen, die Bedingungen für andere Wege schaffen. Das Vagabundieren ist primär vor der Ordnung, vor dem Normalen. Es bedeutet nicht identitäre Lebensform, queer. Die Inventionskraft des Vagabundierens nährt die instituierende Sorge, die es undiszipliniert ausweitet und multipliziert. Vielen Dank. Trans-Transfer.